Mein Blutkrebs hat einen wunderschönen zärtlichen Namen, Morbus Waldenström. Der bricht nicht bei vielen Menschen aus und ich hoffe, dass er auch nicht bei mir jemals ausbricht. Am Anfang war ich wütend, aber je mehr Informationen, ich habe auch gewusst, ich kann auch nichts dagegen tun, was soll jetzt dagegen tun? Gewissen Personen erzähle es nicht, also mein Generaldirektor von der Firma erzähle es nicht. Aber in meinem Bekannten als Freundeskreis, die wissen es alle. Die Leute sollen auch wissen, wer ich bin und was mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Wenn du einem Menschen vertrauen kannst und das Vertrauen auch retour bekommst, dann entwickelt sich, sage ich, für mich eine gute Freundschaft. Die Kontakte, was ich jetzt habe, auf die kann ich mich rückhaltlos verlassen und sie sich auf mich auch. Ich brauche nicht viel Freund, ich brauche gute Freund. Innere Ruhe finden durch ein Hobby. Das, was ich früher nicht so gehabt habe, jetzt habe ich ein Hobby, was mich auch ausfüllt. Das hat sich auch mit Krebs ein bisschen verändert. Ich schaue, was ich esse und was ich trinke. Viel mehr Bedacht darauf. Das ist bei mir auch Lebensqualität. Und wenn sie nur auf eine Parkbankerl setzt oder was und kurz nur genießt.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast.
Bevor es losgeht, dieser Podcast lebt von dir. Ja. Also von den Menschen, die ihn hören. Im Dezember habe ich in 2 Sonderfolgen transparent gemacht, womit ich mein Geld verdiene, warum ich diesen Podcast produziere, wie sich der Podcast finanzieren kann und warum Community-Mitgliedschaften wichtig sind für den nachhaltigen Betrieb des Podcasts. Wenn du gut und wichtig findest, was du in diesem Podcast hörst, unterstütze die Arbeit daran. Auch einmalige Spenden helfen sehr. Den Link findest du in den Shownotes. In diesem Podcast kommen ja verschiedenste Männer zu Wort, die Krebs haben oder hatten, die von den konkreten Auswirkungen der Erkrankung oder der Behandlung betroffen sind oder bei denen die Erkrankungserfahrung schon so lange vorbei ist, dass sie sich zu den Langzeitüberlebenden zählen. Was aber ist, wenn du weißt, dass du Krebs hast, aber die Erkrankung ist noch gar nicht wirklich ausgebrochen? Du merkst noch keine Auswirkungen, aber in Laboranalysen ist klar, da schlummert etwas in dir. Wie ist es, mit solch einer schwelenden Gefahr zu leben? Davon erzählt mein heutiger Gast, Martin. Du kennst ihn vielleicht schon aus einigen Folgen. Das Gespräch mit Martin habe ich im April 2024 geführt. Martin hat die Diagnose Morbus Waldenström bekommen. Was so schön malerisch klingt nach gemütlichem Urlaub in Schweden, ist leider eine sehr seltene Bluterkrankung und wird zu den Lymphomen gezählt. Morbus Waldenström ist so selten, dass noch nicht genau erforscht ist, warum exakt die Krankheit auftritt. Jedenfalls hat sie mit genetischen Mutationen der B-Lymphozyten zu tun. B-Lymphozyten zählen zu den weißen Blutkörperchen und somit zum menschlichen Immunsystem. Jetzt aber rein ins Gespräch.
Hallo Martin.
Hallo Alexander, grüß
dich. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wenn du der aktuellen Phase, in der du im Leben bist, gerade einen Titel geben müsstest, wie würde dieser Titel lauten?
Aufwärtstrend.
Ah, das ist schön.
Ja. Also bei mir läuft es derzeit wirklich sehr gut. Ich habe einen netten Freundeskreis, ich habe ein gutes Arbeitsfeld und eine Arbeit, was mir auch Spaß macht. Und die Arbeitskollegen, mit denen verstehe ich mich auch sehr gut. Also ich habe jetzt da einen Punkt erreicht, wo ich sage, vom beruflichen und vom privaten her ist alles ideal. Mhm. Fast ideal, es kann nie. Aber es ist schon wunderbar.
Was wird noch fehlen?
Eine Freundin. Aber das ist bei mir das Problem. Ich arbeite 12 Stunden am Tag und das fast 5 Tage die Woche.
Ah, ja, das
und
ist
Privatleben ist da fast null. Und fortgehen, ja, hin und wieder mal auf einen Kaffee oder ein Bier nach der Arbeit. Aber, ja.
Und dann
da lernt man halt nicht wirklich wen kennen.
Ja. Und dann halt mit den KollegInnen aufs Bier gehen?
Nein, das ist mehr Männertruppe.
Ah, mehr Männertruppe, ah, okay.
Ja. Da haben wir einen kleinen Aufenthaltsraum, da setzen wir uns nach der Arbeit kurz zusammen.
Ah, ja, okay. Ja, gut, Leute, das hat so ein bisschen dann auch im geschützten Rahmen, da lernt man dann auch keine neuen Leute kennen.
Ja,
ja, aber Aufwärtstrend ist natürlich sehr fein und schön zu hören. Und du bist ja auch hier in diesem Podcast, weil es über Krebs geht. Jetzt würde mich interessieren, wie bist du damals draufgekommen, dass da etwas nicht passt in deinem Körper?
Das war jetzt vor ungefähr 4 Jahren. Ich würde empfehlen, jedem Mann eine große Voruntersuchung ab dem 40. Lebensjahr zu machen. Und bei der Blutabnahme, bei der Befundung, hat mir meine Hausärztin gesagt, Martin, ich glaube, du hast Leukämie. Was soll ich haben?
Okay.
Leukämie. Na, ich weiß, was Leukämie, aber wieso sollte ich Leukämie haben? Sie hat mich dann noch geschickt zu einem anderen Blutbild und zu einem Internisten. Und dort wurde im ersten Verfahren festgestellt, es ist MGUS. Das ist auch eine Blutkrebserkrankung, die, wenn sie ausbricht, zum Knochenkrebs führt. Mhm. Mit der Diagnose war schon ein leichter Schock, weil das ist eine Bluterkrankung, noch kein Krebs. Ich habe dann aber den Internisten gewechselt und habe gefragt, kennt ihr euch mit MGUS aus? Fängt an, nein, ich leider nicht so. Aber ich habe einmal, zweimal im Monat einen Freund da, einen befreundeten Arzt besser gesagt, der ist Onkologe. Mhm. Ja, Termin also ausgemacht.
Krebsmediziner,
ja. Termin ausgemacht, ich lege ihm die Blutbefunde hin. Er nimmt sich, schiebt sie zur Seite und fängt an, mit denen fange ich nichts an. Kommen Sie zu mir, machen wir ein richtiges onkologisches Blutbild.
Okay.
Gut, wir machen ein onkologisches Blutbild.
Darf ich dazwischen fragen, wie ist der da gegangen? Weil das ist ja schon mal sehr, sehr wirr irgendwie.
Hypernervös war ich.
Hypernervös.
Ja. So, dann eine Woche später Befundbesprechung vom Blutbild. Und dann fangen sie an, wir sollten Sicherheit haben, nur um sicher zu gehen. Aber seien Sie ganz beruhigt, Biopsie machen.
Also Eine Probe nehmen.
Gesagt, getan, wieder eine Woche später. Und da wird die richtige Krebs, Diagnose bekommen, dass ich es richtig ausspreche. Und mein Blutkrebs hat einen wunderschönen zärtlichen Namen, Morbus Waldenström.
Oh, hört sich sehr, sehr romantisch irgendwie, sehr poetisch an.
Hört sich sehr poetisch an, ja, aber leider ist der sehr heimtückisch.
Oh, okay.
Der bricht nicht bei vielen Menschen aus und ich hoffe, dass er auch nicht bei mir jemals ausbricht, weil das ist nämlich eine genetische Veränderung der weißen Blutkörperchen. Ich habe das immer wieder schon gemerkt, wenn ich mir gar keine Schnittwunden oder was gehabt habe. Früher ist die gleich verheilt gewesen. Jetzt plötzlich hat das Wochen, Tage gedauert. Ich habe mir nichts gedacht. Man dachte, bist älter geworden, ja, Haut reagiert anders und so weiter. Ja, aber das spielt da alles mit zusammen. Und die Diagnose habe ich bekommen am 22. Dezember 2020.
Uff, kurz vor Weihnachten.
Es war ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk im ironischen Sinne gemeint.
Mhm.
Ja. Und jetzt darf ich halt alle 3 Monate onkologisches Blutbild machen, um zu schauen, ob der nicht ausgebrochen ist. Und alle 6 Monate einen Internisten, ob das nicht auf die Leber, Nieren, Milz und so weiter, dass sich ausstrahlt.
Mhm. Das gesagt, mega nervös, glaube ich, war das Wort,
ja,
das du verwendet hast. Also ich stelle mir das wahnsinnig anstrengend vor, über Wochen in diesem mega nervösen Zustand zu sein. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, da muss ich wieder sagen, da habe ich gute Freunde gehabt, die was mich unterstützt haben, aufgebaut haben. Wir haben als erstes alle noch gesagt, ja, du hast keinen Krebs, das ist nichts. Die wollen nur sicher gehen. Haben mich ein bisschen beruhigt. Ganz schaffen kannst du das nie bei einem Menschen. Aber ich bin ein bisschen runtergekommen. Und auf jeden Fall, wie dann die Krebsdiagnose da war, sonst zu mir kommen, weil ich weiß von dem Tag, glaube ich, nur mehr 40%. Das war in der Früh und bis am Abend, bis ich schlafen gegangen bin, war alles im Nebel.
Hm.
So ziemlich. Aber jetzt, wie gesagt, Aufwärtstrend.
Mhm. Du hast gesagt, die Freunde haben dir da geholfen, ja, und Rückhalt gegeben. Das heißt, du hast auch gleich mit vielen oder mit engen Kontakten drüber gesprochen?
Ja, mit 2 am Anfang.
Okay.
Und dann habe ich es auch in meiner damaligen Firma bekannt gegeben. Dort habe ich auch Rückendeckung und Stärkung bekommen.
Mhm.
Ja.
Mhm. Voll gut.
Ja. Weil ich habe schon gehört von anderen Leuten, ui, du hast Krebs, nein, mit dir wollen wir jetzt nichts zu tun haben. Aber zum Glück war das bei mir nicht so.
Okay, wirklich?
Ja. Aber das sind dann keine Freunde, von denen kann man sich ruhig trennen.
Ist aber wahrscheinlich auch schwierig, wenn du vielleicht wenig Kontakte hast und dann sollst du von denen vielleicht auch noch trennen?
Die Kontakte, was ich jetzt habe, auf die kann ich mich rückhaltlos verlassen.
Mhm.
Und sie sich auf mich auch. ich brauche nicht viel Freund. Ich brauche gute Freund. Mhm. Ich brauche Freund, die was hinter dir stehen, einmal auf die Schulter klopfen, sagen, das wird schon, das kriegen wir hin und so weiter. Und nicht Leute, die was dann blöd hinter dir reden.
Was würdest du sagen, wie kommt es dazu, dass sich eine Freundschaft zu einer guten Freundschaft entwickelt?
Das Vertrauen. Wenn du einem Menschen vertrauen kannst und das Vertrauen auch retour bekommst, dann entwickelt sich, sage ich, für mich eine gute Freundschaft. Da geht es nicht um Geld, da geht es nicht um Sachleistungen, da geht es wirklich um, da rufst du um 3 in der Früh an, du, mir geht's nicht gut, können wir kurz reden. Ja. Und wenn du das beim Menschen hast, dann sind das gute Freunde, sehr gute Freunde, ja.
Das heißt, du redest, wenn es wieder kurz vor dem Blutbefund steht, vor der Blutabnahme oder vor der internistischen Untersuchung, redest auch dann mit deinen Freunden drüber?
Ja, ich sage ihnen schon, du, jetzt habe ich in einer Woche wieder Blut und in 14 Tagen dann wieder Befundbesprechung. Ruf mich nachher an, sag mal, was rausgekommen ist. Mhm. Ja, und das ist, was ich an meinen Freunden so liebe.
Ja, voll gut. Ja. Mal, gratuliere dir.
Danke dir.
Hast du das Gefühl, dass sie Männer schwerer tun, über Krebs zu sprechen als Frauen?
Ich aus meiner Warte her nicht, weil ich war immer schon ein bisschen ein extrovertierterer Mensch und mir ist nicht schwer gefallen. Gewissen Personen erzähle ich es nicht, also mein Generaldirektor von der Firma erzähle ich es nicht. Den braucht es auch nicht interessieren. Mhm. Aber in meinem Bekannten als Freundeskreis, die wissen es alle und ich habe kein Problem damit umzugehen. Die Leute sollen auch wissen, wer ich bin und was mich zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Mhm. Weil ich habe in den letzten 1,5 Jahren natürlich auch eine seelische Wandlung gemacht und bin innerlich anders jetzt. Ich sage mal, ich bin ruhiger, ich bin gelassener. Mich kann nicht so schwer was erschüttern, weil ich eben schon eine tiefe Watsche gekriegt habe. Und wenn ich jetzt so die Blutabnahmen gehe, ich bin auch nicht mehr so nervös. Ganz am Anfang, ja, du hast nicht gewusst, was ist, was passiert jetzt und wieso? Ja, es waren so viele Fragen, die was da durch den Kopf gehen. Dann hast du ins Internet, recherchierst einmal, was das für eine Krankheit ist. Dann redest du mit der Hausärztin, dann redest du mit den Internisten und so weiter. Ja, und dann sind auch viele Fragen beantwortet gewesen.
Das heißt, du hast auch sehr viel Infos eingeholt von verschiedenen ÄrztInnen.
Ja. Mhm. Wie gesagt, auch über Internetrecherche gemacht. Mhm. Wie gesagt, wenn er ausbricht, ist es bei 1% von den Erkrankten. Mhm. Ja. Und ich bin guter Hoffnung, dass ich zu den 90% gehöre. Mhm. Ich glaube, das ist eine Theorie von mir, dass wenn du fröhlich und glücklich durchs Leben gehst, dass du andere Abwehrstoffe hast und dass den Krebs ein bisschen anders bekämpfst. Ja, also wenn du traurig bist, so aus die Eier sperrst und so weiter.
Ja, ich glaube, es fällt auf jeden Fall, wenn es zu einer weiteren Diagnose kommen würde, zu einem Ausbruch der Krankheit, fällt es dir wahrscheinlich trotzdem leichter, das anzunehmen und zu akzeptieren und damit umzugehen, als wenn du jetzt negativ eingestellt bist.
So ist es, ja.
An dieser Stelle eine Einordnung. Martins Anmerkung greift ein altes Narrativ auf, das Psyche und Krebs eng miteinander verknüpft. Die Vorstellung einer sogenannten Krebspersönlichkeit stammt aus dem vergangenen Jahrhundert und gilt heute als wissenschaftlich nicht belegt. Große Studien zeigen keinen verlässlichen Zusammenhang zwischen bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen und der Entstehung von Krebs. Krebs betrifft Menschen mit sehr unterschiedlichen Temperamenten und psychischen Ausgangslagen. Komplexer ist der zweite Punkt, den Martin anspricht, der Zusammenhang zwischen Immunsystem und Krebs. Hier wissen wir grundsätzlich viel, denn das Immunsystem spielt bei der Krebsentstehung und beim Krankheitsverlauf eine wichtige Rolle. Gleichzeitig ist dieses Zusammenspiel hochkomplex und von Krebsart zu Krebsart sehr unterschiedlich. Stress beeinflusst das Immunsystem, allerdings nicht einheitlich. Kurzfristiger Stress, das kennen wir vom sportlichen Training, kann einzelne Immunreaktionen sogar aktivieren, während anhaltende körperliche oder psychische Belastung mit ungünstigen Veränderungen der Immunregulation verbunden sein kann. Daraus lässt sich jedoch nicht ableiten, dass ein möglichst stressfreies Leben oder ein positives Denken Krebs verhindert und den Verlauf einer Krebserkrankung zuverlässig verbessert. Ob und in welchem Ausmaß Stressreduktion dem Immunsystem hilft, Krebszellen besser zu erkennen oder zu kontrollieren, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Dafür sind die biologischen Mechanismen zu unterschiedlich, die Messmethoden begrenzt und die einzelnen Krebserkrankungen auf molekularer Ebene zu verschieden. Und was die Prognose von Morbus Waldenström anbelangt, ich habe keine Studien gefunden, die belegen, dass die Krankheit nur in 1% der Fälle fortschreitet. Zum Abschätzen des weiteren Verlaufs, auch ob gleich behandelt werden muss oder so wie im Fall von Martin erst einmal abgewartet und beobachtet werden kann, werden verschiedenste Faktoren wie Alter und bestimmte Blutwerte erhoben. Je nach Unter- oder Überschreiten bestimmter Grenzwerte dieser Faktoren wird dann ein Risikoprofil gebildet. Mehr dazu findest du in den Shownotes.
Also, wenn man die jetzt Ende April habe ich wieder die Blut und Anfang Mai habe ich wieder, wenn sie mir da jetzt sagen, ja, der Krebs ist ausgebrochen, ich weiß schon, was dann passiert. Mhm. Erstens, weil ich will nicht mehr lange leben.
Oh.
Zweitens, wir haben gesagt, also wenn es ausbricht, so 3-4 Monate.
Okay, weil es keine Therapie gibt?
Gibt keine Therapie, hilft keine Knochenmarktransplantation. Man kann es nur mit einer Chemo probieren. Probieren ist die Betonung drauf. Ähnliche Nervenschmerzen haben und mehr Morphium hilft am Schluss dann.
Okay. Ja, bitte, sehr bei den 99% dabei.
Danke dir, Alexander.
Okay, wow, du hast dich echt schon sehr viel damit beschäftigt, ja, würde ich sagen.
Mhm. Ist mir nichts anderes übrig geblieben. Mhm. Weil da möchte ich schon wissen, was passiert da, was ist da los?
Mhm. Ja. Mhm. Was hat das mit dir gemacht, diese vielen Informationen, das einzuholen und jetzt das zu wissen, dass du dann, falls es wirklich zu einer weiteren Diagnose kommt, nicht lang leben würdest?
Anfang war ich wütend. Wieso ich? Ich glaube, das ist bei jedem Krebspatienten, wenn er eine Diagnose kriegt, warum ich? Wäre so gerade ich. Und was habe ich dann? Aber jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich akzeptiert. Und die Informationen haben mir geholfen, das Ganze zu akzeptieren.
Kannst du beschreiben, wie das gegangen ist? Also was waren die Impulse, die dann geholfen haben, damit umzugehen?
Ich habe dann gewusst, was kommt auf mich zu. Und wie gesagt, am Anfang war ich wütend, aber je mehr Informationen, ich habe auch gewusst, ich kann auch nichts dagegen tun. Was soll jetzt dagegen tun? Ich habe es akzeptieren gelernt. Und die Impulse, die kann ich da gar nicht so richtig sagen. Das war vielleicht das Wissen und das war vielleicht meine innere Einstellung. Das Leben geht weiter. Das Leben muss weitergehen.
Mhm. Ich stelle mir es jetzt so, wie du es erzählt hast, auch so vor, dass vielleicht dieses Ungewisse dann ein bisschen konkreter wird und fassbarer.
Genau, ja.
Und vor allem, dass vielleicht eben eine potenzielle Zukunft, die hoffentlich nicht eintreten wird, aber dass die zumindest bekannt ist und dass das vielleicht dann ja leichter macht, sich darauf einzustellen, kann das sein?
So ist es. Mhm. Weil eben das Akzeptieren schon da ist. Mhm. Wenn du jetzt die Diagnose frisch bekommst, ich glaube dann, dass du wirklich diesen Krebs und wie heißt das jetzt gerade? Ja, ausgebrochen, dass der Krebs ausgebrochen ist. Ich glaube, dann haut's dich wirklich von der Tacken, dann bist du wirklich unten. Mhm. Aber wenn du weißt, der ist nur gutartig und aber er könnte umschlagen, ja, dann ja, ist das eine andere Geschichte.
Mhm. Wenn von gutartig und bösartig die Rede ist, lohnt sich eine kurze generelle Einordnung. Gutartig bedeutet, dass zwar eine auffällige Zellveränderung vorliegt, diese aber nicht in ein anderes Gewebe einwächst und keine Absiedelung, also Metastasen, bildet. Das ist noch kein Krebs. Bösartig meint Krebs im medizinischen Sinn. Solche Zellen wachsen unkontrolliert, können umliegendes Gewebe schädigen und sich im Körper ausbreiten. Wenn jetzt jemand sagt, der Befund sei derzeit noch gutartig, ist meist eine Vorstufe gemeint, also eine Veränderung, die beobachtet wird, weil sie sich im Verlauf zu Krebs entwickeln kann, aber es noch nicht ist. In dem Stadium, in dem Martins Körper sich befindet, wird noch beobachtet und noch nicht behandelt. Deshalb entsteht der Eindruck, dass es sich um eine gutartige Veränderung handelt. Morbus Waldenström ist aber an sich eine bösartige Erkrankung.
Wie stehst du zu der Frage, wie geht es dir?
Ich beantworte sie bei meinen Freunden ehrlich und genau. bei Bekannten, gewissen Arbeitskollegen. Ja, passt ja, ist alles gut. Ja. Aber Freunde, denen erzähle ich dann, du, heute geht's mir psychisch nicht so gut. Oder ich habe ja auch andere körperliche Leiden. Heute tut mir mein Knie wieder weh und ja.
Du bist doch mit einem Walking-Stecken heute gekommen, mit einem Stock.
Ja, brauche ich. Ich bin leider auch 50% körperlich eingeschränkt.
Mhm. Ja. Und ist das durch das Morbus-Waldenström?
Nein, das ist, weil ich einen Unfall gehabt habe. Mein linker Fuß ist kaputt.
Mhm. Ja. Verstehe.
Deswegen der Gehstock. Ich brauche ihn nicht unbedingt, aber er gibt mir Sicherheit. Also wenn ich in längere Strecken geht, der Fuß lässt ein bisschen nachher.
Ja. Ja, voll. Glaubst du, dass eine andere Frage statt wie geht es dir besser wäre oder passt es so mit dem Freunden gegenüber ehrlich antworten und anderen gegenüber so lapidar?
Freunde fragen mich genauer.
Mhm. Also sie fragen dann, wie geht es dir?
Oh ja, schon auch, aber sie fragen dann auch nach, du hast ja jetzt da wieder die Befundbesprechung gehabt, erzähl mal was genauer, ja. Was ist jetzt da?
Also wir haben jetzt gerade, der Martin hat sich noch einen Apfelbirnensaft eingeschenkt.
Ja, und ich freue mich schon drauf. die fragen dann auch nach. Die Frage, wie geht es dir? Das ist mehr oder weniger im Leben eine Floskel, die was man sich stellt. Um eine Kommunikation aufzubauen oder wenn man jetzt Personen hat, ich sage jetzt einmal, der ist plötzlich weiß im Gesicht, wie geht es dir? Es kommt auch immer auf die Betonung an. Das Lapidare, wie geht's dir? Ja, gut, passt eh. Aber wenn jetzt eine Frage kommt, so wie geht's da? Bist du weiß im Gesicht? Ja, dann ja, ist das eine andere Fragestellung.
Mhm. Du hast gesagt, du bist ruhiger und gelassener geworden. Kannst du das vielleicht noch genauer beschreiben, wie das genau passiert ist?
Wie es genau passiert ist, kann ich da nicht sagen. Aber ich habe es bemerkt, dass ich ruhiger war. Ich war früher viel hektischer, viel umtriebiger. Heute, eines meiner Hobbys ist Fotografieren.
Du bist auch mit der Kamera heute hier.
Ja, und auf jeden Fall innere Ruhe finden durch ein Hobby. Das, was ich früher nicht so gehabt habe, jetzt habe ich ein Hobby, was mich auch ausfüllt. Ich lese viel über Geschichte, schaue mir dann die geschichtlichen Gebäude an, also historische Gebäude, mache dann Fotos. Ja.
Ist das dann zufällig jetzt passiert in den letzten 4 Jahren oder hast du davor auch schon fotografiert und machst du das nur jetzt intensiver?
Ich mache es jetzt intensiver. Mhm. Ich habe immer wieder Fotos von irgendwas gemacht. Jetzt mache ich es intensiver, genauer, detailreicher und so weiter.
Mhm.
Da mache ich eine größere, bisschen leistungsfähigere Kamera.
Was macht's mit dir, wenn du fotografieren gehst?
Ich schaue mir die Details an und freue mich über, wenn es jetzt eine Hausverzierung ist, wie schön Menschen arbeiten konnten oder können. Ich bewundere dann die Arbeitsleistung und den Ideenreichtum, was dahinter steckt. Weil wenn man sich jetzt zum Beispiel mal das Parlament anschaut, wie schön da die Wandverzierungen sind und so weiter, oder auch innen, das macht mich glücklich, das macht mich froh, dass wir in einer Stadt wohnen, wo wir wirklich so schöne historische Gebäude haben.
Das heißt, du fotografierst hauptsächlich Architektur?
Architektur, ja.
Mhm.
Ja. So um die Jahrhundertwende, so um 1887, 1889, 1905 bis, sage ich einmal, 1914. Was danach ist, seltener. Das muss man wirklich dann an Reiz geben. Mhm. Also die klassischen Gemeindebauten, das fotografiere ich nicht.
Mhm. Ja. Obwohl es da auch einige schöne gibt.
Ich weiß es.
Auch mit schönen Verzierungen vielleicht nicht gerade, aber so Figuren sieht man oft auf den Wänden.
Ja, da mache ich dann ja auch Fotos. Mhm. Aber ich fotografiere nicht das ganze Gebäude, sondern ich fotografiere nur die Details.
Ja.
Ja.
Welche anderen Hobbys hast du noch?
Lesen. Ich lese gerne über Geschichte. Habe jetzt ein Abo von einem wirklich guten Magazin, wo verschiedene Themen angesprochen werden. Ist auch Architektur oder Kaiserzeit oder 30-jähriger Krieg und solche Geschichten. Ja. Was dann eben in Wien und Österreich passiert ist, historische Persönlichkeiten, die sich hervorgetan haben und so weiter.
Mhm. Ja. Um dann auch nochmal die Architektur in einem anderen Blickwinkel zu sehen?
Also Architektur selber lese ich nicht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel lese, Karl der Große, nur als Beispiel gemeint, ging in die Hofburg in diesen und diesen Trakt. Das interessiert mich dann schon, weil dann gehe ich hin, schaue mir das nochmal an und stelle mir vor, wie er reingegangen ist. Ja. Ein bisschen ein fantasievolles Denken ist dann auch dabei. Weil dann schalte ich kurz das Hirn ab, höre im Hintergrund Pferdegeklapper, Kutschen und sehe dann Leute aus der Biedermeierzeit oder aus dem Altertum Treppen hochsteigen und so weiter.
Glaubst du, dass diese Fantasiereisen, die sehr alltäglichen Fantasiereisen, während du dem Hobby nachgehst, auch irgendwie dich nochmal gelassener machen?
Ja. Mhm. Ja. Schon. Weil eben da schaltet mein Hirn aus. Ich tue nicht auf die Arbeit denken, ich tue nicht auf den Krebs denken, sondern konzentriere mich auf diesen Moment jetzt.
Mhm. Schön.
Ja, danke.
Weil du jetzt Moment angesprochen hast, auf diesen Moment, welche Momente sind dir besonders wichtig?
Welche Momente sind mir besonders wichtig? Wo Menschen lachen, wo Menschen glücklich sind und wo sich Menschen in Frieden und Harmonie begegnen. Ja, und die ganzen Streitereien und so weiter, das macht mich dann eher unharmonischer. Aber dieser Moment ist dann einfach glücklich sein.
Also wo auch du lachst und mit deinen Freunden lachst?
Ja. Okay. Aber was jetzt die Fantasiewelt betrifft, das ist dann der Moment, das macht mich dann ein bisschen glücklich, das macht mich dann, ja, zurückdenken, wie könnte das gewesen sein und so weiter.
Du hast vorhin auch gesagt, dass dich dein Umfeld aufgebaut, motiviert hat, wie du die Krebsdiagnose bekommen hast. Gab es auch irgendwie negative Reaktionen?
Ja, zwei.
Okay.
Und aber von dem besonderen habe ich mich dann getrennt, weil sie mich runtergezogen haben.
Was haben die gesagt?
Ja, Krebs, wie kann man nur Krebs kriegen? Das ist unmöglich, das kann es nicht sein und so weiter. Ja, einfach kein also Verständnis
komplett
für.
Ja. Ignoriert.
Ja.
Okay.
Ja. Aber es waren zwei. Und von denen habe ich mich halt getrennt, weil negative Einstellung brauche ich in dieser Situation nicht.
Wie ging es dir damit? Das ist sicher auch nicht schwierig. Ja.
Nein,
sicher auch nicht leicht, das meinte.
Nein, es war schon schlimm für mich, weil ich diese Person dann doch längerer Zeit kannte.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Aber was mir nicht gut tut, das kommt weg von mir.
Hast du das dann gleich gemerkt, dass dir das nicht gut tut? Oder
nein,
hat das ein bisschen dauert?
Das hat dann ein bisschen dauert.
Okay.
Ja. Aber wie ich es dann innerlich bemerkt habe, das tut mir nicht gut mit den Leuten, habe ich mich verabschiedet von ihnen. Ja.
Darf ich fragen, wie hast du das gemerkt?
Indem ich mich in ihrer Gegenwart nicht wohlgefühlt habe.
Mhm.
Weil komische Blicke und komische Aussagen, ja.
Mhm.
Das ist mir dann bewusst und das brauche ich in meinem Leben nicht.
Mhm.
Ich weiß, Streit gibt es immer, gibt es überall, aber wenn man dann merkt, es dauert an, das geht nicht weg, dann ja.
Hast du die Freundschaft auslaufen lassen oder hast du echt gesagt, so, ich will mit dir keinen Kontakt mehr?
Auslaufen lassen.
Mhm.
Auslaufen lassen, Kontakte immer weniger werden lassen und so weiter, bis auf den Nullpunkt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Ja.
Gab es damals Irritationen vom Gegenüber?
Eigentlich nicht.
Okay. Spannend.
Ja. Ja, dann war es keine richtige Freundschaft, weißt
du.
Ja. Dann war es nur, gehen wir was unternehmen und aus Beziehung.
Aber dann ist vielleicht auch nicht so schlecht, so eine Beziehung dann zu beenden, so eine freundschaftliche Beziehung.
Eben, ja.
Und du hast jetzt ein bisschen was angesprochen, so was die auch gesagt haben. Gab es irgendwelche schrägen Begriffe oder unheimlich blöden Sager, die dir noch einfallen, die damals gekommen sind?
Na, blöde Sager, das eigentlich nicht. Aber das war halt so, wie kann man nur Krebs haben, das geht nicht. Und auch ein Unverständnis, und dann erklärst du es ihnen und die verstehen es noch immer nicht. Und ja, das ist eine negative Einstellung in ihnen, inneren der Person.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und was so blöde Sager habe ich nicht gehört. Das hätte man auch nicht gefallen lassen.
Ja. Du hast vorhin gesagt, du hast dich auch im Internet über den Krebs informiert. Wie bist du da vorgegangen?
Ich habe eine Google-Recherche gemacht, habe ihm Morbus Waldenström eingegeben, haben wir dann Ausdrucke gemacht von den Seiten, haben wir die durchgelesen, dann habe ich die Ärzte gefragt, also eine normale Google Search Suche. Bin dann auf eine Ärzteplattform gekommen, wo es noch detaillierter gestanden ist und so weiter. Ja.
Das heißt, du hast schon darauf geschaut, dass die Infos, die du da holst, legitime, offizielle Infos sind, dass die vielleicht auch medizinisch sind?
Genau, ja. Also nicht irgendwelche Wischiwaschi-Seiten bei Google, Wikipedia.
Spuckt da ja alles aus.
Wikipedia, das ist eine wunderbare Plattform, aber das ist halt keine medizinische Plattform in dem Sinne.
Ja, um einen Überblick zu bekommen einmal, ist gut.
Ja. Aber dann muss man schon tiefer in die Recherche gehen.
Hast du da schon Erfahrung mit so Internetrecherche oder wieso wusstest du das,
wo
du
da? Ich habe schon Erfahrungen, also von meinem Berufsleben her auch. Ja.
Okay.
Da braucht man immer wieder Sachen und da schaut man nach und informiert sich dann detaillierter. Sind meistens technische Sachen, weil ich jetzt in einem Objekt arbeite, in einer Bewachung, also ich bin in einer Sicherheitsfirma. In der Nacht zum Beispiel, wie kann man das jetzt gar selber beheben, dass nicht jetzt der Journaldienst reinkommen muss und so weiter. Ja, solche Kleinigkeiten werden immer wieder recherchiert von mir auch. Ja.
Wie geht's dir damit, wenn jemand vom Kampf gegen den Krebs spricht?
Finde ich gut. Der Krebs gehört bekämpft. Es ist für mich keine negative Assoziation, sondern eher was Positives, weil der Krebs ist dann im Prinzip ein kleiner Feind. Der gehört weg, der gehört ausradiert, der gehört ausgemerzt. Ja.
Aber es sind ja letztendlich trotzdem körpereigene Zellen.
So ist es. Ja. Aber es sind kranke Zellen, es sind Zellen, die dir nicht gut tun. Und drum sage ich auch, Kampf gegen den Krebs finde ich nicht negativ belastet, sondern fast schon positiv.
Ich antizipiere jetzt, sollte irgendwann mal, hoffen wir natürlich nicht, aber sollte es doch passieren, dass eine weitere Diagnose kommt, dass der Krebs ausgebrochen ist.
Kämpfe einfach. Ich werde mir dann schon psychologische Hilfe erholen, aber ja, dann fängt der Kampf erst richtig an. Ja. Und wenn ich ihn verliere, verliere ich ihn. Wenn ich ihn gewinne, bin ich stolz.
Voll. Das heißt, jetzt hast du noch keine oder nie, keine psychologische Hilfe?
Ganz am Anfang habe ich dreimal mit einer Psychologin gesprochen, telefonisch. Das hat nichts gekostet. Ist mir über die Krebshilfe vermittelt worden. Und auf jeden Fall nach dem dritten Telefonat hat sie gemeint, Herr Martin, ich merke, Sie sind stabil. Sie brauchen meine Hilfe nicht, aber melden Sie dann, wenn wieder was ist.
Na, voll gut.
Ja. Und
über welchen Zeitraum ist das gegangen? Du hast gesagt, dreimal habt ihr telefoniert?
3 Wochen.
Über 3 Wochen?
Ja.
Wow.
Ja. Weil ich habe ja gesagt, ich werde kämpfen, ich werde mich nicht unterkriegen lassen, ich werde jetzt in den Depressionen verfallen. Und eben meine Freunde sind hinter mir und so weiter. Und das hat ihr gefallen und er hat gesagt, ja, weiter so.
Schön.
Ja. Und habe ich auch durchgezogen. Und
das war dann kurz nach der, nach der Diagnose vom Waldenström?
Das war nach der Diagnose vom Waldenström, ja. Da habe ich dann im Krebshilfezentrum angerufen. Was kann man da jetzt tun? Und die haben mir eine Nummer gegeben. Ich weiß nicht mehr, wie der Verein heißt. Und die Dame hat mir geholfen dann am Telefon.
Was bedeutet Männlichkeit für dich?
Was bedeutet Männlichkeit für mich? Das ist jetzt nicht nur eine körperliche Sache, sondern Männlichkeit bedeutet für mich ein Mann, ein Wort, wie es so schön heißt. Hinter dem stehen, was man sagt, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und die Schwächeren schützen. Das ist für mich Männlichkeit. Das hat jetzt nichts mit Sexualität zu tun, sondern es hat rein mit inneren Einstellungen zu tun. Ich mag zum Beispiel keine Männer, weil sie mir schwach vorkommen, die was Kinder und Frauen schlagen. Das ist für mich keine Männlichkeit. Das ist für mich, du brauchst Hilfe. Du kannst dich nicht mit Worten durchsetzen, du musst Gewalt greifen. Ja. Und das sind für mich keine Männer. Ja. Das sind für mich arme, kranke Persönlichkeiten. Aber es gibt schon Männer, die, wie ich es vorher gesagt habe, mit meinem Wort zu ihren Aussagen und so weiter stehen, auch viele eingestehen können und so weiter.
Hat sich diese Definition von Männlichkeit, so wie es du jetzt erzählt hast, hat sie die über die Zeit verändert bei dir?
Eigentlich nicht.
Okay.
Ich habe immer schon die Einstellung gehabt. Nur jetzt hat sie sich ein bisschen verfeinert. Ja, man wird älter, man wird reifer. Man sieht Dinge nochmal mit anderen Augen.
Die vielleicht vorher nicht so klar waren.
Die vorher nicht so klar waren, genau. Ja.
Was würdest du da sagen, ist dir aufgefallen, was vorher nicht so deutlich war?
Was vorher nicht so deutlich war? Ja, das ist die Abneigung gegen Männer, die zuschlagen. Die ist jetzt noch deutlicher geworden, weil auch gewisse Medienberichte, wenn man dann immer wieder liest, das ist nicht das, was ich unter Männlichkeit verstehe.
Ja. Also du sprichst die Femizide an?
Ich spreche die Femizide an, ja. Ich spreche die Messerattacken an. Das ist für mich keine Männlichkeit, das ist für mich Irrsinn. Ja. Und da sage ich, die Leute brauchen Hilfe.
Du hast vorhin schon angesprochen, sollte die Diagnose kommen, dass der Krebs ausbricht, dann wirst du wahrscheinlich, muss man immer schauen, so, es gibt ja auch Krebsforschung und medizinische Forschung, vielleicht, wenn dann was ausbrechen würde, irgendwann in Zukunft, vielleicht gibt es ja dann auch eine wirksame Therapie. Aber dann, du hast gesagt, du würdest ziemlich schnell sterben, glaube ich, wenn die Worte irgendwie so in
einem
Monaten.
Laut den Ärzten 3-4 Monate.
Hast du dich damit auch schon beschäftigt, mit dem Sterben?
Ich habe mich mit dem Tod beschäftigt, aber nicht im religiösen Sinne, sondern so, der Tod ist das falsche Wort. Ich habe mich mit dem Sterben beschäftigt. Was könnte da passieren? Was ist es? Und wenn der Tod eintritt, du kannst ihn sowieso nicht verhindern. Nur kannst du dir dein Sterben erleichtern mit Medikamenten, mit Hilfe. Oder musst du qualvoll durchgehen? Ja, das mit solchen Gedanken habe ich mich beschäftigt.
Und hast du da auch schon irgendwas vorbereitet?
Nein.
So? Okay.
Weil ich ja den Krebs bekämpfe.
Ja, voll. Nein, das war jetzt nur so eine Frage, weil du eben mir sehr strukturiert und organisiert vorkommst. Und dann dachte ich, okay, dann hast du für den Fall auch schon vorgesorgt.
Nein, weil ich den Krebs bekämpfe. Ja. Wenn ich dann 80, 90 bin, dann sorge ich vor.
Okay. Fein. Wie sorgst du dafür, dass deine Lebensqualität hoch ist?
Wie sorge ich dafür, dass meine Lebensqualität hoch ist? Also erstens einmal, gutes Gehalt habe ich, von dem ich leben kann. Und das hat sich auch mit Krebs ein bisschen verändert. Ich schaue, was ich esse und was ich trinke. Viel mehr Bedacht darauf. Und das ist bei mir auch Lebensqualität. Also früher Fast Food und so weiter, heute da, sage ich jetzt einmal, ein Schnitzel oder ein Gulasch und so weiter. Ja, das hat sich auch verändert ein bisschen. Das Leben mehr ausschmecken ein bisschen, ja. Und zur Lebensqualität gehört auch dazu. Das sind so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel ein Kristallglasel oder was, was mir gefällt. Das besorge ich mir und stelle mir es in der Wohnung auf. Und ja, das gehört zu mir dazu.
Und kochst du dir auch selbst oder gehst du dann essen?
Ich gehe essen, wenn dann bei mir willst du nicht essen. Bei mir, ich kann nicht kochen. Das ist eine der Fähigkeiten, die ich nicht besitze. Ja, wenn, dann gehe ich essen. Ja, bei einem 12-Stunden-Tag, was ich habe, ist ja meistens nicht so. Da wird eben meistens nur Wurst zusammen gegessen und am Abend noch geschwind was. Aber wenn ich dann die Zeit habe, dann gehe ich essen, dann lass ich es mal schmecken.
Voll gut. Betreibst du auch Sport?
Geht leider nicht
wahrscheinlich
mehr. Dadurch, dass ich körperlich eingeschränkt bin, geht das leider nicht mehr.
Ja.
Fehlt mir ein bisschen, aber wie gesagt, der linke Fuß.
Warst du früher recht sportlich, oder?
Joggen gegangen und ein bisschen Volleyball, Basketball gespielt, hobbymäßig. Ja. Aber das geht leider nicht mehr. Ja. Fehlt mir, aber es ist akzeptiert.
Wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwie Physiotherapie oder so wirst du vielleicht.
Mache ich immer wieder. Ja. So alle halben Jahr Physiotherapie mit Massage und so weiter. Das ist dabei, aber das ist nicht Sport in dem Sinne dann. Das sind ein bisschen Bewegungen, Muskeln entspannen und so weiter. Ja. Da gehört auch dazu also nicht zur Physiotherapie, sondern zum Wohlfühlen des Lebens, hin und wieder mal nach Oberla in die Therme, ins Thermalwasser legen und die Muskeln durchwecken lassen. Mhm. Ja. Weil der Alltag kann dich schon verkrampfen hin und wieder, mhm, wenn du Stress hast und so weiter in der Arbeit.
Ja. Wie oft bist du dann in der Therme?
Ein, zwei Mal im Jahr. Mhm. Aber dann genieße ich, dann bin ich meistens am Tag um. Mhm. Ja, mit auch essen gehen und so weiter. Mhm.
Wenn du mal irgendwie schlechtere Laune hast, so depressive Verstimmung oder so, kommt das vor?
Kommt vor, weil ich vor 2 Jahren, aber das hat jetzt nichts mit dem Krebs zu tun, sondern in der Arbeit so einen Stress hatte, dass ich ein 7-monatiges Burnout hatte.
Oh, das auch noch.
Und auf jeden Fall, da habe ich dann auch wieder kurze psychologische Hilfe bekommen, also Notfallhilfe, mhm, weil ich, wie gesagt, komplett gestresst war. Mhm. Und ich nehme jetzt in der Früh, das ist eine ganz geringe Menge Psychopharmaka, dass die Depressionen nicht und die Angsterscheinungen nicht zurückkommen, mhm, die was eben vom Burnout waren. Mhm. Ja. Ja. Ja, das war die Zeit, Corona-Lockdown, keiner hat sich auskennt, jeder wollte, aber keiner hat eine Lösung und keinen Plan gehabt und irgendwann war es dann aus. Mhm. Dann habe ich gesagt, also mein Gehirn sagt aus, ja. Bin zu Hause jetzt, die hat mir dann gleich mal in den Krankenstand geschrieben und zu einer Psychologin vermittelt und dort war ich die 6 Monate immer wieder, ja. Bin wieder stabil, aber ich brauche halt die Medikamente in der Früh. Mhm. Ja.
Und gibt es sonst irgendwas, was du machst, um dich in gute Laune zu bringen?
Die Sonne genießen zum, mhm, Beispiel. Jetzt ist sie ja endlich wieder da. Die dunklen Tage sind vorbei, die Tage werden auch wieder länger. Das ist auch so herrlich.
Das finde ich auch so toll. Ich bin so begeistert, dass wieder am Abend länger hell ist.
Ja, wunderschön. Weil, wie gesagt, ich arbeite von 7 bis 19 Uhr in die Arbeit. Es ist dunkel. Du kommst aus der Arbeit, es ist dunkel. Jetzt hast du vom kurz noch 1-2 Stunden, wird dann eh noch länger werden, aber du hast noch was von der Sonne. Mhm. Ja. Und wenn du dich nur auf eine Parkbankerl setzt oder was und kurz nur genießt.
Das heißt, du sitzt dann auch öfters im Park, nutzt die nächste Gelegenheit quasi, um im Naturraum zu sein?
Wir haben bei uns einen Innenhof. Das ist jetzt nicht Natur pur, da stehen ein paar Bäume, ein paar Sträucher. Aber da kenne ich auch viele Leute, dann tratschen wir wieder und so weiter. Ja.
Also dort, wo du wohnst oder bei der
Arbeit? Dort, wo ich wohne. Mhm. Und die Kinder freuen sich jedes Mal, wenn sie mich sehen. Martin, mich musst du was erzählen. Das sind so 5-6-jährige Knirpse. Ja, die freuen sich.
Ah, voll süß.
Ja. Cool. Dann spielst du mit einer kurz was oder erzählst du ihnen ein Märchen, lass dir gleich in der Märchen oder Geschichte einfallen. Oh, darf ich jetzt weiter erzählen? Was Kindern. Und die Eltern freuen sich auch, dass wir 10 Minuten von den Kindern Ruhe haben.
Mhm. Ja. Und du hast wieder Menschen, die lachen um dich.
Ich habe wieder Menschen, die lachen um mich. Ja. Weil Kinder lachen, das kann da vieles nehmen. Das Kinderlachen ist das Ehrlichste und das Schönste und das Reinste auf der Welt.
Wie stehst du zu Humor?
Ich bin da eher in der Richtung Monty Python unterwegs, tiefer englischer Humor.
Schwarzer Humor,
ja. Meine Witze sind zeitweilig nicht ganz astrein, aber das wissen die Leute, die was mich kennen. Das sind so Jokes, die was ich dann halt mache. Also es sind keine Witzeerzählungen, sondern so ein kleines Witzchen und ja. Das heißt, da schauen sie mich erst mal an, es ist jetzt ernst. Dann sehe ich schon, wie man grinst. Martin, nicht schon wieder, dass du mich reingelegt.
Ja. Das heißt, hast du über den Krebs dann auch schon Witze gemacht?
Ja. Mhm. Ja. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, welche. Mhm. Weil das waren irgendwelche ironisch gemeinten Sachen. Ja.
Ja. Das heißt, es macht auch nichts, wenn jemand anderer jetzt über Krebswitze macht.
Na, wenn du einen guten Krebswitz kennst, erzähl ihm.
Ja, da scheiden sich ja auch die Geister. Auch so mit dieser Frage Kampf gegen den Krebs. Ich bin zum Beispiel kein Freund der Kampfmetapher. Okay. Aber für viele, so wie du jetzt auch sagst, für viele ist es wichtig, vom Kampf gegen den Krebs zu sprechen. Du hast gesagt, du hast das in der Arbeit erzählt, die Diagnose. Hat sie sich noch irgendwie ausgewirkt auf das Berufsleben?
Nein, gar nicht. Die Leute haben es alle zur Kenntnis genommen. Die Leute haben gewusst, dass ich alle 3 Monate dann für einen Tag ins Spital muss. Also ja, die ganzen Tage, aber ich brauche den Tag frei. Mhm. Ist alles wunderbar gelaufen. Viele Leute, komm her, Martin. Nein, nicht du. Ja. Ja. Gleich umarmt und ja. Die haben dann, sind wir dann gestanden und haben ein bisschen gewarnt. Mhm. Und dann ist die Arbeit normal weitergegangen. Weil das habe ich schon in meiner Lehre gelernt bekommen. Das Privatleben bleibt draußen. Man kann zwar darüber reden, aber private Sorgen und Ängste sollten im Dienst so gut wie möglich nicht im Vordergrund sein, sondern das berufliche Feld.
Mhm. Weil es dann die Arbeit beeinträchtigt, oder?
Weil es die Arbeit beeinträchtigen kann, natürlich. Und wie gesagt, ich arbeite in der Sicherheitsbranche jetzt schon seit 20 Jahren. Und da musst du wach bleiben, du musst Alarme eruieren können und so weiter. Mhm. Und wenn du dich da runterziehen lässt von irgendwas, machst Fehler. Und die können dann Menschenleben kosten oder Millionen Schäden angerichtet sein.
Mhm. Das stelle ich mir jetzt unheimlich schwierig vor, wenn keine Ahnung, Ängste oder Sorgen hochkommen oder du eben an die nächste Untersuchung denkst, dann trotzdem zu so sagen, nein, das jetzt bin ich in der Arbeit und jetzt muss ich mich auf diese Überwachung, mit der du gerade zu tun hast, konzentrieren. Oder fällt dir das leicht?
Das fällt mir leicht, weil ich, wie gesagt, schon in meiner Lehrzeit so gelehrt wurde, erzogen wurde, Privates lassen wir draußen. Ja, man redet Privates, ist in jedem Unternehmen so. Mhm. Aber wenn dann was ist, du musst sofort hellwach sein und musst reagieren können.
Mhm.
Also bei mir, ich habe jetzt nicht den klassischen Bürojob, wo ich nur am Computer sitze, tippe, Akten ablege und so weiter, sondern ich habe Videoüberwachung, ich habe Alarmbehandlungen über Gebäudeleittechniken, Brandalarme, über die Brandmeldeanlagen und so weiter.
Mhm.
Es ist auch so, es ist in der Arbeit, wo ich bin, immer wieder ein bisschen was zum Tun. Da denkst du nicht so an einen Krebs oder an privates Sorgen, weil da leid's jetzt, da muss ich hier.
Bist du ständig beschäftigt?
Du bist ständig beschäftigt.
Ja. Wenn du 3 Wünsche frei hättest, die dir sofort erfüllt werden würden, welche wären das?
3 Wünsche. Der erste Wunsch, da geht es nicht um viel Geld, aber ein bisschen Schulden habe ich noch, schuldenfrei zu sein.
Mhm.
Der zweite Wunsch, es sind alle 3 gleichwertig, sagen wir es mal so aus, in einer liebevollen, guten Beziehung zu sein. Und der dritte Wunsch wäre, nie wieder zum Arbeiten. Ich werde jetzt bald 51. Wie gesagt, der Körper spielt leider nicht mehr so mit wie bei den Jungen und so weiter. Ja, Pension. Wenn es wer von der BVA hört, der Alexander hat meine Kontaktdaten.
Aber gibt es die Möglichkeit, früher aufzuhören bei dir? Wahrscheinlich schon, oder?
Dadurch, dass ich einen Invalidenausweis, also einen Behindertenpass habe, habe ich schon angesucht. Ich bin laut PVA 60% Invalide. Und das heißt, ich kann nur 40% arbeiten.
Mhm.
Ich probiere es in 2 Jahren wieder.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Weil dann bin ich 53. Schauen wir, was mir dann gehen lassen. Weil ich glaube, das war voriges Jahr, oder vor 2 Jahren, Entschuldigung, da war ich 49 und da lassen sie noch ungern in eine Pension gehen, weil du jung bist. Oder in eine Invalidenpension halt gehen.
Mhm.
Ja. Ja. Und in 2 Jahren bin ich schuldenfrei und vielleicht habe ich dann eine Beziehung.
Ich drücke dir die Daumen.
Danke dir.
Lieber Martin, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, lieber Alexander. War mir eine Freude.
Ich kenne Martin aus der Selbsthilfegruppe für Männer mit Krebs der Österreichischen Krebshilfe Wien, die ich seit 2021 moderiere. Zur Zeit seiner Diagnosestellung nahm er über ein paar Monate regelmäßig teil. Richtig kennengelernt habe ich ihn aber erst durch dieses Gespräch mit ihm hier in diesem Podcast. Und jetzt beim nochmaligen Durchhören ist mir wieder aufgefallen, wenn ich mal wieder an der Zukunft zweifle, was hin und wieder doch vorkommt, werde ich mir von seiner Hoffnung und Zufriedenheit und Zuversicht, vor allem wenn gerade nicht alles im Leben total super ist, ein kleines Scheibchen abschneiden.
Da das Gespräch mit ihm schon im April 2024 war, war ich neugierig, wie es ihm aktuell geht. Deshalb habe ich ihn um ein Status-Update gebeten. Hier Martins Sprachnachricht von Anfang Januar.
Servus Alexander, du hast mich gebeten, dass ich dir ein kleines Update schicke, wie es mir in der letzten Zeit, besser gesagt seit dem letzten Interview gegangen ist. Ich möchte dir ein kurzes Feedback darüber geben. Mein Krebs, der Morbus Waldenström, ist noch immer stabil und somit gutartig. In meiner Freizeit bin ich noch immer mit einem Fotoapparat, was ich damals schon erwähnt habe, unterwegs und fotografiere historische Gebäude und stelle diese Fotos mit Detailinformationen auf meine Facebook-Seite. Ansonsten lese ich sehr viel und recherchiere über Gebäude und Personen, die in diesen gewohnt haben. Also auch hier Status quo. Mein körperlicher Zustand hat sich leider etwas verschlimmert. Das heißt, mein Rücken, mein Knie und mein linker Fuß bereiten mir immer wieder Schmerzen. In letzter Zeit habe ich leider starke Depressionen und bin im Krankenstand mit PTBS. Falls du Fragen hast, melde dich. Danke dir und ciao. Ach ja, ich habe vergessen, dass ich jetzt dieses Jahr wieder versuchen werde, die Invalidenpension, besser das Rehabgeld, zu erhalten. Auch möchte ich schauen, dass ich eine Anerkennung meines Behindertenstatus bekomme. Tschüss.
Schreib mir, was du dir aus dieser Folge mitnimmst, welche Impulse aus dem Gespräch du vielleicht in deinem Leben ausprobieren möchtest. Als Kommentar auf Social Media, Podigy oder Spotify oder per E-Mail an podcast@alexandergreiner.com. Wenn du dir für die kommenden Folgen des Jahres 2026 bestimmte Themen oder Inhalte wünschst, die ich mir für dich genauer ansehen soll, dann füll bitte das Feedback-Formular aus. Den Link findest du in den Shownotes. Gefällt dir dieser Podcast? Dann gib ihm einige Sternchen in der App, in der du ihn gerade hörst, und abonniere ihn. Das hilft anderen, ihn schneller zu finden, und teile ihn mit Menschen, denen er helfen könnte. Wenn du gut und wichtig findest, was du in diesem Podcast hörst, unterstütze die Arbeit daran. Mit einer Community-Mitgliedschaft bekommst du zu jeder neuen Folge ein E-Mail mit ergänzenden Infos und du hast Zugriff auf das komplette Archiv. Auch über einmalige Spenden freue ich mich sehr. Den Link findest du in den Shownotes. Eine gute Zeit wünsche ich dir. Bis in 2 Wochen. Die Inhalte dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Sie geben persönliche Erfahrungen von Betroffenen wieder und sollen zum Nachdenken anregen, Orientierung bieten und Gespräche ermöglichen. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.